بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Wir haben letzte Woche mit Kapitel 17 begonnen, die Wichtigkeit guter Gesellschaft, und das ist ein ganz allgemeines Thema, um das sich jeder Gläubige bemühen muss, die Gesellschaft oder die Menschen, mit denen er zu tun hat und mit denen er freiwillig zu tun hat, das heißt, mit denen er nicht gezwungen ist, zu tun zu haben, wie zum Beispiel in der Familie, dass er diese Menschen gut aussucht und dass diese Menschen Einfluss auf ihn haben. Wie uns der Prophet sallam, berichtet, dass gute Menschen, die Gesellschaft guter Menschen ist so wie die Gesellschaft von Parfümhändlern. Entweder man bekommt von ihnen wirklich den Duft oder man bekommt von ihnen, man geht raus und riecht gut. Und schlechte Menschen von schlechter Gesellschaft sind so wie, Schmiede, die an einem am Feuer arbeiten sozusagen. Und das Mindeste, was man von ihnen hat, ist einen schlechten Geruch. Und wenn man diesen schlechten Geruch nicht mitbekommt, dann heißt es, dass man erkältet ist. Aber das ist wieder ein eigenes Problem für sich, dass man sozusagen den schlechten Einfluss, den Menschen unter Umständen davon haben können, nicht mehr wahrnimmt. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die Wichtigkeit guter Gesellschaft. Und dann kommt das Benehmen des Schülers mit seinem Lehrer und die Eigenschaften eines vollkommenen Scheichs. Und wir haben betont, dass das ein Charakteristikum und ein Teil dieses Weges ist, den man Sufismus nennt, nämlich die Erziehung durch einen Scheich, der bestimmte Qualifikationen hat. Und in diesem Absatz, den wir letzte Woche gelesen haben, hat Imam al-Haddad so die wichtigsten Qualifikationen dieses Scheichs genannt. An erster Stelle Wissen, richtige Lebensführung, die Fähigkeit, Menschen zu führen, die eigene spirituelle Erfahrung, die Autorisierung durch andere Scheichs und so weiter. Und wie gesagt, wichtig ist, dass Imam al-Haddad nennt diesen Punkt erwähnt dieses Thema als das letzte große Thema in diesem Buch. Und das ist wichtig für uns, ein wichtiger Hinweis darauf, dass wenn jemand sozusagen diesen spirituellen Weg gehen will, dann soll man nicht alles nur davon abhängig machen, endlich einen Scheich zu finden, sondern man soll beginnen, richtig zu leben, man soll beginnen, seine Gebete zu ordnen, man soll beginnen, den Koran zu lesen, man soll beginnen, Dhikr zu machen, in dem Ausmaß, in dem man sozusagen im Haus Gebrauch machen kann. Und wenn man aufrichtig ist und wenn das für jemanden notwendig ist, dann wird man Scheich finden. Aber auf jeden Fall, man soll nicht so tun, als wäre die eigene Lebensführung nur davon abhängig, irgendwann einmal einen richtigen Scheich zu finden. Das ist nicht so. Und Imam al-Haddad drückt das aus, indem er das sozusagen als letztes Kapitel, als letzten großen Themenblock verwendet. Oder anspricht. Und dann sagt er, wenn du einen solchen Lehrer, Scheich, triffst, dann überlasse dich ihm, übergib ihm die Führung in all deinen Angelegenheiten, hol seine Meinung in all deinen Entscheidungen ein und folge ihm in seinen Handlungen und Aussagen, mit Ausnahme dessen, was sich auf seine spezielle Funktion des Scheichseins bezieht. Wie zum Beispiel das Zusammensein mit Menschen, die Führungsrolle, die er für sie innehat, das Aufrufen aller nahen und fernen Menschen zu Allah. Vertraue ihm und lehne dich nicht gegen ihn und seine Zustände auf, weder äußerlich noch innerlich. Also er sagt jetzt, bemühe dich, an solchen Menschen zu finden. Wenn du jemanden findest, dann geht es nicht um den Titel Scheich. Und es geht nicht darum, dass jemand berühmt ist, und es geht nicht darum, dass sich jemand als Scheich ausgibt, sondern es geht darum, dass ein Mensch, dass du Hinweise hast, dass ein Mensch wirklich, und dass dieser Lehrer wirklich diese Eigenschaften verkörpert. Und es ist wichtig, darauf das zu achten. Warum? Weil dieser spirituelle Weg, wie wir gesagt haben, ein Weg ist, der viele Gefahren mit sich bringt, weil spirituelle Autorität was sehr Gefährliches ist, und aus dem Grund musst du, bevor du dich sozusagen so einen Scheich jetzt irgendwie anschließt oder so, zunächst einmal prüfen, ob der wirklich qualifiziert ist dafür, das zu machen, oder wirklich qualifiziert ist, das zu machen, was er anbietet. Und dann sagt er, und wenn du den findest, und wenn du den Wunsch hast, diesen Weg zu gehen, dann, und du dich ihm anschließt und sagst, okay, ich möchte ein Schüler sein, er akzeptiert dich, dann ist etwas gefragt von dir, nämlich ihm wirklich zu folgen und nicht das zu machen, was dir gerade einfällt. Und das ist wichtig. Und diese Art von Folgen ist kein blindes Folgen. Weil du hast dein Wissen und deinen Verstand und deine Erfahrung und die Meinung und den Rat hoffentlich von guten Menschen zuerst einmal verwendet, um festzustellen, ob dieser Mensch wirklich diese prophetische Aufgabe oder diese Aufgabe, die auch Propheten haben, nämlich Menschen zu führen, Menschen alles in Nähe zu bringen, ob dieser Mensch das wirklich ausfüllen kann. Und wenn du der Meinung bist, der kann das, dann ist von dir verlangt, dich führen zu lassen. Und das ist etwas, was sehr, sehr, was ist der Gedanke, der uns prinzipiell von unserer Erziehung her eher fernliegt, ist etwas, was uns schwerfällt, und darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen. Aber eben Imam al-Haddad sagt, wenn du ihn findest, dann sei konsequent in deiner Entscheidung. Sei konsequent und versuch wirklich von ihm zu lernen und deine eigene Meinung und dein eigenes Denken deine eigene Meinung zu den Dingen, die den Scheich betreffen, hinten anzustellen. Das heißt nicht, dass du über nichts mehr nachdenkst. Du hast noch immer in deinem Leben Verantwortung. Du hast einen Beruf, du hast soziale Aufgaben, du hast bestimmte Dinge zu tun. In all diesen Dingen wirst du nach wie vor auf deine eigene Meinung, auf dein eigenes Wissen angewiesen sein. Aber in spirituellen Dingen sollst du dich ihm überlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dein Scheich ist nicht dafür da, um zu sagen, in welchem Semester du dich inskribieren sollst oder welches Desinfektionsmittel du gegen Corona verwenden sollst. Das ist nicht die Aufgabe von einem Scheich. Ja. Die Aufgabe von einem Scheich ist, dir zu zeigen, welchen Dicker du machst und so weiter. Diese Dinge. Ich sage das, weil diese Tendenz bei vielen Menschen, dass sie warten darauf, dass der Scheich für alles in ihrem Leben verantwortlich sein soll. Und das ist nicht so. Und dann eben, er sagt, und versuche ihm zu folgen in all dem, was auch dich betrifft. Das heißt, versuche ihm zu folgen in seiner Aufrichtigkeit, in seiner Ehrlichkeit, in seinem Fleiß, in seiner Entschiedenheit, Gutes zu tun. In all dem, ja? Nicht aber in Dingen, die speziell für seine Rolle als Scheich gelten. Ja, zum Beispiel Schujuch und Menschen, die diese Rolle ausfüllen, die der Imam al-Haddad hier beschreibt, haben die Aufgabe, oft Menschen zu treffen, andere Menschen zu führen, Autoritäten zu sein und so weiter und so weiter. Ja. Und in dieser Sache sollst du nicht nachfolgen. Das heißt, ich folge meinem Scheich und deshalb mache ich mir jetzt in meinem Dorf eine Runde und dann sollen die mir die Hand küssen oder so, weil ich meinem Scheich folge dabei. Nein, das ist etwas, was speziell für den Scheich ist und nicht für dich. Aber du sollst ihm folgen, in seiner Art und Weise Koran und Sunna zu leben. Und in seinem Fleiß und in seiner Aufrichtigkeit und so weiter. Und vertraue ihm und lehne dich nicht gegen ihn und seine Zustände auf. Vertraue ihm heißt, nachdem du ihn geprüft hast, nicht vorher. Das heißt nicht, dass wir jedem vertrauen, der kommt und sagt, ich bin Scheich. Das ist ganz wichtig. Und nicht jeder, der kommt und sagt, komm und nimm Bayer von mir, komm und nimm Tariqa von mir, sofort, ja, okay, ich wollte schon immer Tariqa haben, ich nehme den Ärzte. Das soll man nicht. Also man soll vorsichtig sein, man soll überlegen, wir müssen unseren Geist verwenden und unseren Verstand verwenden, weil es wichtige Entscheidungen sind. Und wenn du diesen Scheich gefunden hast, dann vertraue ihm und lehne dich nicht gegen ihn und seine Zustände auf. Weder äußerlich noch innerlich. Und das ist eine sehr wichtige Bemerkung, weil die Erfahrung zeigt, dass es relativ leicht ist, sich einem Lehrer, einem Scheich, auch wenn man vertraut, wenn man allen Grund hat, ihm zu vertrauen, ihm äußerlich irgendwie zu folgen, zumindest wenn er anwesend ist und zumindest wenn man in guter Gesellschaft ist oder so. Aber es ist schwer, innerlich Adab zu behalten. Das ist etwas, was uns allen schwerfällt. Innerlicher Adab ist etwas ganz, ganz Schweres. Unter Muslimen, mit Autoritätspersonen, mit Lehrern, mit Scheichs und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns das, lehrt uns diesen Adab zu halten indem er in Bezug auf die Beziehung zu unseren Eltern sagt, leider kullahumma, uff. Sag zu ihnen nicht, uff. Ja? Lass nicht die kleinste Äußerung von Missfallen gegen deine Eltern. Erlaub dir nicht die kleinste Äußerung von Missfallen gegen deine Eltern. Das heißt, in der grundsätzlichsten Beziehung, die wir haben, nämlich die Beziehung zu den Eltern, die jeder Mensch hat, müssen wir lernen, gutes Benehmen zu haben, gutes Benehmen zu zeigen. Das ist schwer. Und wir wissen, je älter sie werden, desto schwieriger ist es. Und diese respektvolle Beziehung ist noch einmal auf einer anderen Ebene mit unseren geistigen Eltern, nämlich mit unseren Lehrern. Und ganz besonders mit den Schuyuch, denen man zutraut, dass sie einen sozusagen spirituell erziehen können. Okay? Und äußerlich Adab zu haben ist schon immer nicht leicht. Und innerlich Adab zu haben ist noch schwieriger. Okay? Also es kann zwar sein, dass du einen Sheikh siehst und ihm die Hand küsst, aber innerlich denkst, warum ist der jetzt so, warum macht der jetzt so, warum ignoriert er mich, warum das, warum jenes und so weiter. Das sind Dinge, die halt in uns, wir haben halt etwas Rebellisches in uns. Und diese Art von Rebellion kann in manchen Dingen gut sein und kann aber auch in vielen Dingen sehr, sehr schädlich sein. Wenn du aber in dir etwas spürst, was sich gegen ihn wendet, dann bemühe dich, dies wieder loszuwerden. Sollte dir das nicht gelingen, dann sprich mit ihm darüber, damit er dir zeigt, wie du dich davon befreien kannst. Erzähl ihm alles, was in dir vorgeht, ganz besonders das, was mit diesem Weg zu tun hat. Also es ist relativ normal auf diesem Weg, dass man irgendwann einmal eine Art von Widerstand spürt, dass man bestimmte Dinge nicht versteht und gegen bestimmte Dinge innerlich revoltiert und so weiter. Und wenn das geschieht und du vertraust dem Menschen und du hast Grund, diesem Menschen zu vertrauen, dann versuch das einfach, dann sieht es als einen Fehler in dir und nicht in ihm. Und wenn es nicht weggeht und wenn du es nicht schaffst, dann ist ein Mittel zu sprechen. Und das ist etwas, was in der Beziehung zum Sheikh gilt, was aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gilt. Ja. Wenn wir miteinander Probleme haben, und die Probleme zwischen Menschen sind immer viel, und wenn wir Zweifel haben und wenn wir hier uns am Dienstagabend treffen und nicht verstehen, warum der das macht und warum der jenes macht und wenn man wütend ist, weil der mich falsch angesprochen hat und so weiter, diese ganzen Dinge, die jetzt so zwischen Menschen geschehen. Das Erste ist, dass man versucht, es einfach aus sich einfach wegzulassen. Versuch es einfach klein zu machen. Ja? Und wenn du es nicht schaffst und es bleibt in dir, dann red mit der Person, geh hin und sag, es tut mir leid, ich verstehe nicht, warum du das zu mir gesagt hast, ich fühle mich verletzt von dem und dem, und klär das auf. Klär das auf mit der Person, aber nicht mit anderen Personen über die Person. Ja, das ist etwas, was ganz allgemein mit Menschen gilt, mit Lehrern gilt und mit Sheikhs gilt, sowas, wenn das möglich ist, mit einem Sheikh darüber zu sprechen. Das ist nicht immer möglich, wenn wir wirklich darüber sprechen. Hüte dich davor, dich ihm äußerlich unterzuordnen, wenn du weißt, dass er dich sieht, aber heimlich gegen seine Anweisungen zu handeln, wenn er nichts davon weiß. Denn dies ist ein Weg der Selbstzerstörung. Das heißt, dass du, also hüte dich davor, Doppelleben zu führen. Ja, das ist in der Gesellschaft des Scheichs toll zu sein und wenn du zu Hause bist, ein völlig anderer Mensch zu sein und zu glauben, dass du damit sozusagen dein Leben lang durchkommen wirst. Ja, das ist was Gefährliches. Du sollst andere Sheikhs, die dafür bekannt sind, Menschen auf diesem Weg zu leiten, nur mit seiner Erlaubnis aufsuchen. Das heißt, jemand geht jetzt so einen spirituellen Weg mit einem Sheikh, hat bestimmte Tariqa oder so und jetzt hört er, Sheikh, irgendwas ist hier in der Stadt. Okay? Ein anderer Sheikh, der nicht ein Sheikh, nicht ein Lehrer von Fiqh und nicht ein Lehrer von Koran, sondern ein anderer Sheikh, der ebenfalls spirituell erzieht. Okay? Und da sagt er jetzt, den sollst du nur besuchen, zu dem sollst du nur gehen mit Erlaubnis deines eigenen Lehrers. Warum? Was hat das für einen Grund? Weil wir Menschen ganz allgemein und wir Menschen in der modernen Welt ganz besonders, wir neigen zu Konsum. Und wir neigen dazu, dass wir einfach uns alles nehmen wollen, was uns irgendwie gefällt und was uns irgendwie beeindruckt. Und man kommt irgendwann mal, also ganz leicht in diesen Wegen zu einem Zustand, in dem man sozusagen Sheikh-Hopping macht. Das ist etwas so ein Fachausdruck, dass man so von einem Sheikh zum anderen und hier gefällt es mir und dann sehe ich den nächsten, boah, der beeindruckt mich und dann finde ich wieder den nächsten toll und dann und so gehe ich von einem zum anderen. Und das wäre eigentlich kein Problem. Man könnte sagen, okay, wir Muslime sollen eigentlich von vielen Menschen lernen. Und das ist auch so, wir sollen von vielen Menschen lernen. Aber die Problematik ist, dass wenn ich von einem Sheikh zum anderen hüpfe und bei keinem wirklich mein Zuhause habe und mit keinem sozusagen eine verbindliche Beziehung habe, dann werde ich nirgends Erziehung bekommen. Dann werde ich überall ein bisschen was nehmen, was mir gefällt, mich ein bisschen verlieben und das, mich ein bisschen verlieben in jenes, aber ich werde nirgends ernsthaft erzogen werden. Und drum, und deshalb sagt er eben, man soll sozusagen... Man soll zu anderen Sheikhs von Erziehung mit Erlaubnis gehen. Es kann sein, dass bestimmte Sheikhs geben einfach diese Erlaubnis allgemein. Ja, also es gibt Sheikhs, die sagen, okay, die Schüler sollen alle Sheikhs besuchen, die sie wollen, okay, mit bestimmten Regeln. Verständlich? Mit bestimmten Regeln. Und andere sind da strenger. Und das ist halt eine Sache von Erziehung. Wenn er es dir erlaubt, dann achte auf dein Herz und mache den Besuch, den du machen wolltest. Wenn er es dir nicht erlaubt, dann wisse, dass er dies nur zu deinem Wohl verboten hat. Und hüte dich davor, ihn zu beschuldigen und schlecht über ihn zu denken, indem du den Verdacht hegst, er hätte dies aus Neid und Eifersucht gemacht. Ja, dein Sheikh sagt dir, es ist besser, wenn du jetzt nicht jeden Tag zu einem anderen Zikr gehst zum Beispiel. Ja, und hier mitmachst und dort Bayern nimmst für Baraka und so weiter. Und du denkst dann innerlich so, boah, der ist aber egoistisch. Ja? Das, also, hüte dich davor, sondern denke, dass er das macht, um dich zu erziehen und dir zu helfen auf diesem Weg. Die Leute, Allah, sind weit entfernt von solchen Zuständen. Also Imam Haddad sagt, die Leute von Allah sind nicht so, dass sie Schüler brauchen. Die sind nicht so, dass sie, die haben nichts davon, dass sie jetzt irgendwie 100.000 Schüler haben, die nur zu ihnen kommen. Wenn sie tatsächlich Leute von Allah sind, wenn sie tatsächlich Sheikhs sind, die qualifiziert sind. Und das ist immer die große Frage und deshalb immer bei all dem, was wir lesen, muss man immer den ersten Absatz mitbedenken, die Qualifikation dieser Menschen. Hüte dich davor, von deinem Sheikh Wunder und Einsichten in deine inneren Welten zu verlangen. Ja? Wir Menschen neigen dazu, neugierig zu sein, immer irgendwie besondere Dinge zu wollen, immer, also wir wünschen uns immer, dass irgendwas passiert, was so richtig, wow, so richtig ungewöhnlich ist, toll ist, was aus den Socken reißt und so weiter. Und das ist nicht die Aufgabe von Schuyuch. Ja? Und deshalb erwarte nicht von deinem Sheikh, dass sowas passiert. Okay? Wenn es kommt, dann gut. Und wenn es nicht kommt, ist genauso gut, solange der Sheikh auf dem richtigen Weg ist. Das verborgene Reib kennt nur Allah. Und es ist der Zustand des Gottesfreundes, dass Allah ihm in einigen Situationen einige verborgene Dinge enthüllt. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Hier, Imam al-Haddad macht hier einen Punkt, dass er sagt, lieber Murid, egal wie sehr du deinen Sheikh liebst, vergiss die Akide nicht. Vergiss nicht, wer Allah ist und vergiss nicht, dass dein Sheikh und jeder Sheikh auf der Welt ein Mensch ist, der bestimmten Gesetzen unterliegt, die Allah subhanahu wa ta'ala alle für die Menschen geschaffen hat. Okay? Und überschätze die Dinge nicht. Ordne die Dinge nicht falsch ein. Das, was verborgen ist, das Wissen um das Verborgene, ist nur bei Allah subhanahu wa ta'ala, Nummer 1. Das heißt, das absolute Wissen über das Verborgene ist nur bei Allah. Und es gibt Menschen, denen Allah subhanahu wa ta'ala zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Situationen, bestimmte Dinge offenbart. Es gibt so ein Sprichwort, Redensart, ich weiß nicht, die man oft hört. Ein Sheikh ist kein Sheikh, wenn er nicht weiß, wie oft sich sein Murid in der Nacht umdreht im Schlaf. Okay? Also sozusagen wisse, dass dein Sheikh über dich weiß, wie oft du dich in der Nacht umdrehst. Und diese Aussage ist, Also es kann sein, dass das irgendwann einmal jemand gesagt hat, in einem ganz ernsten Sinn, in einem ganz richtigen Kontext oder so, aber aus dem Kontext gerissen ist die Aussage gefährlich. Und aus dem Kontext gerissen ist die Aussage falsch. Warum? Weil ein Scheich weiß nichts außer dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gezeigt hat. Und ein Mensch weiß nichts außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gelehrt hat. Was wir sagen, ist Folgendes. Es kann sein, dass dein Scheich weiß, wie oft du dich in der Nacht umdrehst. Das stimmt. Das ist möglich. Allah subhanahu wa ta'ala kann ihm das zeigen. Und es ist nichts Ungewöhnliches. Also es ist nichts, was einen jetzt sehr überraschen würde, wenn wir sagen würden, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt einem Wali, einem Freund von sich, einem Menschen, den er liebt, deine Realitäten. Das ist nichts, was einen weiter verwundern würde. Wenn wir sagen, irgendwelche Social Networks kennen über uns, wissen über uns, weiß Gott was. Ja? Also es gibt Instanzen auf der Welt unter den Menschen, die über uns enorme Informationen haben, richtig? Also höchstwahrscheinlich. Also wenn die jetzt gebündelt werden würden, all unsere unterschiedlichen Daten, dann könnte man schon ein ziemlich genaues Bild über uns zeichnen, richtig? Und wir wissen nicht, wo sie gebündelt werden, aber es ist schon möglich, dass sie gebündelt sind, richtig? Und wenn wir sagen, okay, Allah subhanahu erlaubt es irgendwelchen Firmen, die einfach Daten für Werbung sammeln wollen, damit sie besser an ihrer Werbung verdienen, und Allah subhanahu ermöglicht ihnen das, über uns so viel zu wissen, damit sie ein bisschen mehr Geld verdienen, warum soll er einen Wali nicht ermöglichen, zu wissen, wie oft du dich in der Nacht umdrehst? Das ist möglich. Es ist möglich. Und die Akide des Islams ist, es ist möglich, dass es so ist. Aber gleichzeitig ist es kein, wir dürfen nicht sagen, ein Scheich weiß das. Ein Scheich weiß es von seinem Zustand her. Von seinem natürlichen Zustand her weiß er, wie oft ich, das stimmt nicht. Sein natürlicher Zustand ist so wie der natürliche Zustand jedes Geschöpfes, nämlich Unwissen. Ja? Außer in dem Ausmaß, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Dinge zeigt. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, weil viele Murids und viele Leute auf diesem Weg vergessen und ignorieren die Regeln der Akida und die Grundlagen des Islams, weil sie einfach verliebt sind in diesen Weg und weil sie einfach gern irgendwie emotionale Feuerwerke haben in diesen Dingen und den Boden verlieren. Und der Boden ist wichtig. Der Boden der Realität ist der Boden, auf dem wir leben und den Allah subhanahu wa ta'ala für uns zu einem Feld der Prüfungen gemacht hat. Das ist der Boden, auf dem wir leben. Alles, was sonst noch kommt, an Träumen, an Erlebnissen, an Zuständen, schön. Aber der Boden ist das, der Boden der Realität ist das, auf dem wir leben und mit dem wir geprüft werden und über den wir am jüngsten Tag gefragt werden. Was hast du auf dem Boden der Realität gemacht? Nicht, was hast du geträumt, nicht, was hast du erlebt, nicht, was hast du gefühlt, nicht, was hast du für tolle Zustände gehabt, sondern was hast du mit deinen Mitmenschen, mit deinen Eltern, mit deinen Kollegen, mit den armen Menschen, mit den reichen Menschen, was hast du mit denen gemacht? Das ist deine Prüfung. Genau, jedenfalls das Verborgene kennt nur Allah und das ist ein Zustand des Gottesfreundes Wali, dass Allah ihm in einigen Situationen einige verborgene Dinge enthüllt. Einige in einige. Es mag sein, dass ein Schüler zu seinem Scheich kommt und von ihm möchte, dass er ihm etwas von seinem Inneren enthüllt. Also der Schüler möchte jetzt wissen, irgendwie kennt der Scheich mich wirklich. Ja? Ich möchte jetzt irgendwas ganz Tolles über mich hören. Okay? Und dieser macht es nicht, obwohl er es sieht. Es ist durchaus möglich, dass ein Scheich alles, also die Dinge sieht in dir, dass Allah ihm die zeigt, aber trotzdem spricht er kein Wort. Warum? Um ein Geheimnis zu wahren und den Zustand des Schülers bedeckt zu halten. Es gibt ein Hadith, in dem es heißt, Ittaqu firasat al-Mu'min, fa'innahu yanzuru bi nurillah. Hütet euch vor der Scharfsichtigkeit eines Gläubigen, denn er blickt mit dem Licht Allahs. Also wir glauben daran, dass das Gläubige, und wir sprechen hier über Menschen, denen der Glaube besonders tief ist, dass die einen besonderen Blick haben, dass die besondere Feinsichtigkeit haben und so weiter und so weiter. Und es ist durchaus möglich, dass ein Scheich dich anschaut und über dich Dinge weiß, die niemand anderer kennt von dir. Das ist durchaus möglich. Und man sieht Menschen in dieser Umma, deren Blick einem wirklich das Gefühl gibt, dass sie das kennen. Okay? Aber es muss nicht sein, dass sie darüber sprechen. Und wenn sie darüber sprechen, also und zwar deshalb, weil bei den Aulia ist sozusagen die Eigenschaft dieser tiefen, dieses tiefen Wissens und dieses tiefen Verständnisses über dich gepaart mit Barmherzigkeit. Das heißt, es sind nicht Menschen, die einfach nur aus Effekthascherei oder so irgendwelche Geheimnisse von dir rausbringen und darüber reden oder dir Schanden machen mit dem, was sie über dich wissen oder so. Sondern es sind Menschen, bei denen eine tiefe Sicht in dein Inneres gepaart sein kann mit einem tiefen Gefühl von Barmherzigkeit und von Sitter und mit dieser göttlichen Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden verschleiert vor den Menschen. Und genauso sind die aufrechten Diener Allah subhanahu wa ta'ala sind Menschen, die andere Gläubige bedecken, die nicht über deren Fehler öffentlich sprechen. Es sei denn, es hat ganz wenige Situationen, wo das Erwähnen von bestimmten Fehlern Sinn macht. Die Leute, Allahs, er möge mit ihnen zufrieden sein, sind Menschen, die mehr als andere bedacht darauf sind, Geheimnisse zu wahren. Und sie sind weit entfernt davon, Wunder zu zeigen oder Inneres nach außen zu tragen, auch wenn sie es könnten und dazu in der Lage wären. Das ist das, was wir uns gesagt haben. Also sie bedecken die anderen und sind nicht darauf aus, irgendwie irgendwelche Effekte zu erzählen, irgendwie sich wichtig zu machen mit dem, was sie wissen. Die meisten Wundertaten, Karamat, der Leute Allahs geschehen ohne ihre Entscheidung. Also das Normale ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Freunden und den Menschen, die ihm nahe sind, Wundertaten oder ungewöhnliche Dinge schenkt, ohne dass sie es bewusst machen. Manchmal ist es auch geschehen, dass einem Gottesfreund vor den Augen anderer eine Wundertat zuteil geworden ist und dass dieser dann von den Anwesenden verlangt hat, nicht darüber zu reden, bis er diese Welt verlassen hat. Also hier spricht er über, das sind Erfahrungsdinge, das sind Dinge, die Leute gesehen haben. Ja? Die sehen, dass irgendein Mensch irgendein Wunder vollbringt und zu den Leuten sagt, schweigt drüber. Ja, solange ich lebe auf dieser Welt, erzählt niemandem davon. Und erst wenn er stirbt, dürfen die Schüler darüber sprechen. In manchen Fällen aber haben sie etwas von diesen Dingen bekannt gemacht, aufgrund eines Nutzens, der den Nutzen der Bedeckung überwiegt. Das heißt, es gibt manchmal auch Menschen und Gläubige, denen besondere Ereignisse vor sich gehen und die das bewusst in der Öffentlichkeit auch zeigen, was aber auch selten ist, aber es kommt vor. Warum? Weil sie wissen, dass in dem irgendein Nutzen für die anderen Menschen ist, für die Anwesenden, für die Allgemeinheit ist. Wisse, dass der vollkommene Scheich mit Allahs Erlaubnis seinem Schüler durch seinen inneren Zustand, seine Handlungen und seine Aussagen Nutzen gibt und ihn schützt, egal ob er an- oder abwesend ist. Hier sind zwei Dinge. Einerseits, was ist an diesen Menschen, über die er spricht, besonders? Okay? Und er sagt, es sind drei Dinge. Der Zustand, die Handlungen und die Worte. Also, Menschen, die in diesem Rang sind, nützen den anderen, geben Nutzen durch mit der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala, in erster Linie durch ihren eigenen Zustand. Das heißt, es sind Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben und diese Liebe ist ansteckend. Diese Liebe reinigt andere Herzen, reinigt andere Menschen. Es sind Menschen, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und deren Vertrauen steckt andere an. Es sind Menschen, die in Allah subhanahu wa ta'ala ruhen und diese Ruhe geht auf andere Herzen über und so weiter. Der Zustand dieser Menschen nützt den Anwesenden, Nummer eins. Nummer zwei, die Handlungen. Jeder, der diese Scheichs gesehen hat, weiß das. Ihr Fleiß, ihre Bemühung, ihre Ernsthaftigkeit in Gebeten, all diese Dinge sind nützliche Lektionen für die um sie herum sind. Und drittens, ihre Worte. Und die Worte sind immer das, was am schwächsten ist von diesen dreien. Und darum sagen die Gelehrten, sagen, dessen Blick dir nicht nützt, du kannst auf Deutsch ausdrücken, Leofiduch lachto, Leofiduch lafto, derjenige, dessen Blick dir nicht nützlich ist, von dessen Aussagen wirst du auch nicht profitieren. Ich versuche jetzt einen guten deutschen Satz zu bringen. Also wenn du von einem Menschen nicht, wenn du nicht vom Wesen, von den Blicken und so weiter eines Menschen profitierst, dann wirst du auch von seinen Aussagen nicht profitieren. Das heißt, es ist nicht in erster Linie wichtig, was ein Scheich sagt, sondern in erster Linie ist wichtig, was er verkörpert, was er ist. Und aus dem Grund gibt es eben Schuyuch, die nicht sprechen und die dennoch Menschen erziehen, die Menschen schweigend erziehen. Und auch bei den Schuyuch, die sprechen, ist es so, dass dennoch das, was sozusagen nonverbal ist, stärker ist als das, was verbal ist. Zum Beispiel, Sheikh Mohammed Zucker, Rahimullah, der große Sheikh von Salihiyah, Sheikh von Koran. Wenn ich jetzt an ihn denke, also er war Gelehrter, er war jemand, der die Menschen unterrichtet hat und so weiter, und alles war wichtig, aber er war sein großer, am meisten bekannt war für seinen Koran und für seine Genauigkeit in der Weitergabe von Koran. Das ist etwas, was, also diese mündliche Weitergabe des Korans war was Großartiges bei ihm. Okay? Das war die Ebene des Sprechens bei ihm. Zweite Ebene ist die Ebene der Taten, der Handlungen. Ja. Was wir von ihm gesehen haben an Großzügigkeit mit seiner Zeit, an Ijtihad, an Bemühung, an im hohen Alter, den ganzen Tag hat er unterrichtet. Die Ärzte haben zu ihm gesagt, ruh dich aus, bleib zu Hause, du bist krank, du bist schwach und so weiter. Und er hat gesagt, das ist mein Leben, Koran ist mein Leben. Das waren seine Handlungen, mit der er die Menschen unterrichtet hat. Und noch stärker als das war sein Zustand. Ein Zustand von einem Menschen, in dessen Blut Koran geflossen ist. Zustand von einem Menschen, den du angesehen hast, und sein Gesicht war einfach, wenn du den Mushaf aufmachst. Sein Gesicht war Mushaf. Das war der Zustand von ihm. Das sind drei Ebenen: Zustand, Handlung und Worte. Ja? Und alle drei Ebenen nützen. Rahimahullah. Also wie es das der vollkommene Scheich seinem Schüler durch seinen inneren Zustand, seine Handlungen und seine Aussagen Nutzen gibt und ihn schützt. Egal, ob er an- oder abwesend ist. Das ist auch etwas Wichtiges. Dass, wir waren jetzt am Wochenende in Berlin und da war Sheikh Walid Musad, und der hat eine kurze Rede gehalten, der hat einen interessanten Satz gesagt. Der hat gesagt, Liebe ist die einzige Kraft, die Zeit und Raum überwindet. Liebe ist eine Kraft, die Zeit und Raum überwindet. Ja? Wenn du einen Menschen liebst, egal wo er ist auf der Welt, ja, diese Liebe geht durch den Raum, und die Liebe wird nicht kleiner durch die Entfernung. Und ebenso überwindet sie Zeit. Ja? Der Prophet ist seit 1400 Jahren nicht mehr auf dieser Welt, und dennoch lieben ihn die Menschen. Und die Liebe zwischen Schüler und Scheich ist etwas, was eine Verbindung herstellt, die auch existiert, wenn die beiden nicht am gleichen Ort sind. Und auch hier wieder wundern sich viele Leute, wie kann das sein und wie soll ein Scheich Einfluss haben auf jemanden, der 10.000 Kilometer entfernt ist, und das geht doch nicht und so weiter. Und die Frage ist, warum soll es nicht gehen? Wir wundern uns nicht darüber, dass wir, keine Ahnung, dass jeder von uns ein Handy hat, mit dem man in einer Sekunde die Menschen in Amerika erreichen kann. Das ist für uns völlig normal, diese Verbindung. Aber dass ein Wali, ein Mensch, der nahe bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, mit einem anderen Menschen über Entfernung hinweg in Kontakt treten kann, finden wir komisch, und wie soll das gehen? Warum? Wenn Allah es möglich machen will, dann macht das möglich. Richtig? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der über Zeit und Raum steht, Und erhaben ist über Zeit und Raum. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinen Nutzen geben will über Zeit und Raum, dann macht er das. Punkt. Und wenn es nicht will und wenn er den Nutzen nicht geben will, dann kann der größte Scheich der Welt neben dir sitzen und du wirst null Nutzen haben. Und das Normale ist, wenn dieser Nutzen nicht kommt, ist, weil du selbst schlechtes Benehmen hast mit dem Scheich. Äußerlich oder innerlich. Und deshalb ist Benehmen so wichtig. Und deshalb ist es wichtig, sich zu benehmen, sich gut zu benehmen, mit den Menschen, mit den guten Menschen, über Zeit und Raum hinweg. Das heißt, wir versuchen uns jetzt mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gut zu benehmen. Wir bemühen uns mit den Sahaba und wir sind verpflichtet, uns mit den Sahaba gut zu benehmen, obwohl sie seit 1350 Jahren nicht mehr leben in dieser Welt. Aber das Benehmen ist wichtig und genauso das Benehmen über Ländergrenzen hinweg geht, über geografische Grenzen hinweg geht wichtig. Wenn der Gottessucher aber örtlich weit entfernt von seinem Scheich ist, dann soll er von ihm allgemeine Hinweise darauf erbitten, was er tun und was er lassen soll. Das heißt, wenn, und das sind die meisten heute, die seinen Weg gehen, wenn du deinen Scheich jetzt nicht jeden Tag siehst und nicht jeden Tag mit ihm verbringen kannst, und er lebt irgendwo in einem anderen Land und du bist weit entfernt von ihm, dann kannst du ihn nicht, dann ist er für dich nicht ständig verfügbar, du kannst ihn nicht über alles fragen, was du ihn fragen willst, dann bitte ihm oder versuch von ihm allgemeine, grundlegende Prinzipien des Lebens zu lernen und nach denen zu leben, soweit du kannst. Nummer eins. Nummer zwei, das ist etwas, was viele Menschen heute betrifft, darum gehe ich kurz darauf ein. Zum Beispiel, wenn Imam al-Haddad hier schreibt, dann schreibt er in einer Kultur, in einer kleinen Stadt im Hadramaut, die voll war mit Tausenden von Hofat und Shuyuch und Aulia und so weiter. Also es ist einfach eine extrem reiche Kultur auf sehr, sehr kleinem Raum. Das heißt, du hast an jeder Ecke, hast du wahrscheinlich Shuyuch gehabt. Heute ist es nicht mehr so. Heute, wenn jemand eine Verbindung zu einem Scheich hat, meistens, dann ist der Scheich meistens ein paar tausend Kilometer weg, vor allem für die Leute, die in Europa leben. Eben Imam al-Haddad gibt uns diesen Ratschlag, der wertvoll ist. Nämlich, wenn du weit weg lebst, dann versuch von deinem Scheich allgemeine Dinge, allgemeine Linien zu lernen, allgemeine Ratschläge zu bekommen und die umzusetzen. Und genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass es eigentlich, also viele Menschen beschweren sich darüber, ja, mein Scheich ist so weit weg und ich sehe meinen Scheich nur einmal im Jahr und wie geht das und wie kann ich das und ich kann ja keinen Fortschritt machen, wenn ich meinen Scheich nicht wirklich sehe und ich kann ihn nicht immer fragen und dieses und jenes. In Wirklichkeit ist es eigentlich ein Geschenk, auch für diejenigen, die diesen Weg gehen wollen, dass sie ihren Scheich nicht jeden Tag sehen, weil wer von uns würde es aushalten? Wer von uns würde es aushalten, wirklich jeden Tag in der Präsenz eines Menschen zu sein, der völlig wach ist? Und das ist das größte Kennzeichen von diesen Leuten, die Imam al-Haddad hier beschreibt, ist Wachheit. Ist einfach, das sind Menschen, die wach sind, die präsent sind, die da sind, die sehen, was los ist. Ja? Und würden wir das aushalten? Für die meisten von uns ist es besser, ihren Scheich einmal im Jahr zu sehen, und sich da kurz mal anzustrengen, dass man sich ein bisschen zurechtrichtet oder so, ist besser, als wenn man irgendwie jeden Tag, es wäre enorm anstrengend, es ist sehr fordernd, es ist die Präsenz dieser Leute ist nicht leicht, die ist nicht bequem und die meisten von uns haben diese Himmel überhaupt nicht. Und darum ist es ein Risk, den Allah subhanahu wa ta'ala gibt, es ist ein Risk, mit diesen Leuten zusammen zu sein, ist ein Risk, mit Gläubigen zusammen zu sein, ist ein Risk, mit Lehrern zusammen zu sein, ist ein Risk, mit Koranlehrern zusammen zu sein, ist ein Risk, mit Fuqh-Lehrern zusammen zu sein, all das ist Risk. Und jeder bekommt ein bestimmtes Ausmaß in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gibt. Und das, was von uns in jeder Situation verlangt wird, ist Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit in der Suche, Aufrichtigkeit, wenn ein Lehrer da ist, Aufrichtigkeit, wenn kein Lehrer da ist, was von uns verlangt ist, ist Aufrichtigkeit. Und wir sollen nicht denken, wie wäre ich, wenn ich meinen Scheich jeden Tag hier hätte oder irgendwas und ich kann nichts tun, weil der nicht hier wäre und weil wenn der nicht hier ist, dann bin ich nicht fähig, mich zu entwickeln, sondern sei aufrichtig überleg, was du eigentlich willst. Es geht nicht um den Scheich, es geht nicht um eine Tariqa, es geht um Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist und existiert und ist nah für jeden. Egal, ob du in Osnabrück bist oder in Medina bist, oder er ist da für jeden, der ihn sucht. Und die Tür ist offen und du musst die Tür nur klopfen. Und wie gesagt, der Mensch, der weit weg ist und innerlich liebt und bescheiden ist, wird Nutzen haben von diesen Menschen. Und gleichzeitig kann es sein, dass, wie gesagt, dass die größten Schiuch und größten Aulia unter dir sitzen und vor dir sitzen und du hast null Nutzen davon, weil du arrogant bist, weil du besserwisserisch bist, weil du rebellisch bist und so weiter. Und es ist wichtig, wenn wir über diese Schujuch sprechen, über diese Murabbin, diese Erzieher sprechen, über die Schujuch, die den Weg der Erziehung gehen. Das ist eine besondere Gattung, eine besondere Gruppe von Menschen unter den Gläubigen, unter den rechtschaffenen Menschen und so weiter. Es ist nicht die einzige Gruppe, um die wir uns kümmern, sondern was von uns verlangt ist, ist Liebe und Respekt zu allen Menschen und besonderen Respekt für die Gläubigen und besonderen Respekt unter die Besonderen von den Gläubigen und immer die Erwartung, dass jeder Mensch, der vor dir ist, einer von den Aulia sein kann, auch wenn er keinen Turban trägt und auch wenn er keine Tariqa hat und auch wenn er nicht der Scheich bekannt ist oder sie nicht der Scheich bekannt ist. Und dieser Respekt ist von uns verlangt. Und in dem Ausmaß, in dem wir diese Bescheidenheiten, diesen Adab haben, werden wir auch von den Großen profitieren. Wenn wir von den normalen Menschen profitieren, mit den normalen Menschen ein gutes Verhältnis wahren, dann werden wir inshallah auch von den großen Menschen profitieren. Einer unserer Lehrer sagt immer: Al-Mu'addab Qarib, walau kana Ba'idan, wa ghayr Al-Mu'addab Ba'id, walau kana Qariban. Derjenige, der Adab hat, ist nahe, auch wenn er fern ist. Derjenige, der sich gut benimmt, ist nahe, auch wenn er geografisch weit entfernt ist. Und derjenige, der kein gutes Benehmen hat, ist weit entfernt, auch wenn er nahe ist. Ich habe es öfters gehört von jemandem, der das oft gesagt hat, wenn so Versammlungen waren und jeder will in die erste Reihe kommen, weil er nahe beim Scheich sitzen will. Und dann sagt der Scheich das, sagt eben, diejenigen, die gutes Benehmen haben, sind nahe, auch wenn sie fern sind. Aber es gilt nicht nur für eine Sitzung, sondern es gilt für das ganze Leben, es gilt für die Situation, in der wir hier sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala soll uns helfen, dass wir in erster Linie mit ihm, Jalla Jalaluhu, gutes Benehmen haben, mit seinen Propheten, mit seinen Gesandten, mit den Sahaba, mit den Tabi'in, mit den Gelehrten dieser Umma, mit den rechtschaffenen Menschen dieser Umma, den Verstorbenen und den Lebenden. Und dass er uns Respekt und Adab schenkt mit den Menschen, die jetzt unter uns sind, mit den Gläubigen, mit den besonderen Menschen unter den Gläubigen. Und er soll uns die erkennen lassen, die Respekt verdienen, und soll uns die lieben lassen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.